Guten Morgen und hallo. Naja, morgen ist ja schon Mittag fast, ne? Herzlich willkommen im Advent. Wir sind schon in der Mitte des Advents angelangt. Dritte Kerze brennt. Und wir sind mitten in unserer vorweihnachtlichen Predigtserie angekommen. Wir hatten die letzten zwei Sonntage schon über den wunderbaren Ratgeber gehört, letzten Sonntag über den starken Gott und heute machen wir Fortsetzung. Das basiert auf einer Vision, auf einer Aussage von Jesaja. Jesaja hat ja recht viel über das Leben von Jesus prophezeit. Wer das schon mal gelesen hat oder die Bibel kennt, der weiß das. Viele Etappen von Jesus wurden durch Jesaja schon angekündigt. So auch ein Name, um den es heute geht. Wir wollen uns heute den Frieden, Friedensfürst, Fürst des Friedens anschauen, denn dieser wird dort auch angekündigt. Und wir lesen mal aus Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens oder Friedensfürst. In der Antike war es so, dass die Herrscher, die Könige, sich gern selber sogenannte Thronnamen gegeben haben oder Herrschernamen, die einfach ausdrücken sollten, wie stark, wie mächtig oder weise die Herrscher eben sind. Und in diesem Kontext kam Jesaja in diese Situation hinein und hat gesagt, es wird ein Herrscher sein, der ein wunderbarer Ratgeber ist, ein starker Gott, ein ewiger Vater und ein Fürst des Friedens. Und diese Herrschernamen sollten eben zum Ausdruck bringen, das Wesen derjenigen, die geherrscht haben. Und heute geht es eben um den Friedenfürst, Friedefürst. Das heißt, unter der Herrschaft von diesem Kind, das mal geboren wird, wenn er erstarkt wird, wenn er groß wird, wird es Frieden geben. Fürst des Friedens. Ein Fürst in unserem ganz normalen Sprachgebrauch. Es ist eine Herrscherbezeichnung im Sinne von einem Oberbegriff als ein Regierender, Monarch, Heerführer oder auch einfach ein Adelstitel. Im Hebräischen ist es nicht ganz anders, sondern zum Beispiel im Alten Testament kommt der Fürst dieses Wort 400 Mal vor und es beschreibt in der Regel den obersten der Heerführer, also jemand, der mit Autorität, mit Macht und Befehlsgewalt ausgestattet ist. Das ist der Fürst. Und der Friede aus dem Hebräischen, das Shalom, ist mehr als nur der militärische Frieden, sondern es bedeutet auch Wohlergehen. So bedeutet es, dieser oberste Herrscher, der mal da sein wird, wird Frieden und Wohlergehen bringen. Das hört sich ja eigentlich mal ganz gut an. Und gleich im nächsten Vers wird dieser Begriff dann auch gleich verwendet, wenn es heißt in Jesaja 9, Vers 6, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Also eine Aussage, die bis in die Ewigkeit reicht. Ein Fürst des Friedens, und er bringt Frieden mit Frieden. Wer sehnt sich nicht nach Frieden? Wer sehnt sich nicht nach einem Leben in Ruhe und Frieden? Frieden in unserem Umfeld, Frieden an unserem Arbeitsplatz, Frieden in der Familie, selbst an Weihnachten. Frieden, es ist die Sehnsucht, Sehnsucht von uns Menschen nach Frieden. Und Jesus wird als Fürst des Friedens angekündigt. Ein Herrscher des Friedens. Und da komme ich zum Punkt 1. Jesus macht Friede zwischen Gott und uns. In 2 Wochen ist Weihnachten und wir feiern, wir gedenken, wie Gott seinen Sohn gesandt hat auf diese Erde, nach Bethlehem, in einen Stall, der Fürst, der Herrscher. Und das ganze Volk Israel ist ja von ganz anderen Voraussetzungen ausgegangen. Hey, und es hat sich im Leben von Jesus auch immer wieder bestätigt, mit der Herrschaft von Jesus. Hatten andere Gedanken, auch mit der ganzen Geschichte, wie er auf die Welt kam. Wer hätte den zukünftigen Herrscher des Reiches Israel in der Krippe erwartet? Und er kommt, er lebt mit uns, er lebt mit den Menschen damals und er stellt sein Friedensreich vor. Er lebt es sozusagen und er zeigt es uns. Er weist uns den Weg in sein Friedensreich, in dieses Reich hinein. Jesus lädt uns ein und diese Einladung ist 2021 Jahre alt mindestens. Jesus lädt uns ein, die gute Nachricht, das Evangelium. Und diese Einladung hat er immer wieder ausgesprochen, unter anderem in Matthäus 11, wo es heißt ab Vers 28, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, also kommt unter meine Herrschaft und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich finde es cool, wenn jemand Sanftmütiges und Demütiges mich einlädt. Da brauche ich echt keine Angst zu haben. Nee, einfach nochmal unterstreichen, hey, der Sanftmütige und Demütige lädt uns in dieses Friedensreich ein. Und wenn du Ja sagst zu Gott, dieses Angebot annimmst, dann kommt der Friedefürst in dein Leben und breitet seinen Frieden in dir aus. Ist das nicht großartig? Da, wo vielleicht Angst, Zerstörung, Hass war, ein Ja zu Jesus genügt, dass Platz gemacht wird und der Friede sich in dir ausbreitet. Ich bin recht harmoniebedürftig, war ich eigentlich schon immer, auch als Kind schon. Und ich will euch kurz mit in meine Geschichte nehmen. Ich habe einen katholischen Hintergrund. Ich bin bis zu meinem 14. Lebensjahr jeden Sonntag in der Kirche gewesen, traditionsweise, Gewohnheit, später aus Zwang, bis ich einfach meinen Willen sonntagmorgens durchgesetzt habe. Aber was will ich sagen? Als Kind, ich musste auch in den Kindergottesdienst immer wieder gehen, wo unter der Woche war. Aber dennoch erinnere ich mich an die ein oder andere Situation gern und dankbar zurück, weil ich den Frieden Gottes erlebt habe dort. Durch was Gesungenes vielleicht, durch was Gesprochenes, weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich habe noch ein oder zwei Lieder in meinem inneren Liedschatz, wo ich dankbar drauf zurückgreife. Ich habe der Kirche dann Ade gesagt, und aber als ich so 20, 21 war, kam ein Hunger in mich, ein Hunger nach Leben. Mehr als dieses Arbeiten gehen und was alles dazugehört und Party und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, vielleicht hat es ja doch was mit Gott zu tun. So habe ich mich auch eines Sonntags wieder mal in meinem Heimatdorf in die Kirche aufgemacht. Und zum Schluss haben wir ein großer Gott, wir loben dich gesungen. Und ich habe wieder gespürt, diesen Frieden von Gott so richtig gespürt. Und ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann kann diese eine Stunde einem Sonntag in der Kirche rumzuhocken doch nicht alles sein. Und ich habe mich innerlich auf die Suche gemacht. Ich war auch esoterisch unterwegs, weil ich einfach geguckt habe, wo kann mir was Erfüllung geben, Sinn geben, Ziel geben. Und ich weiß es noch ganz, ganz genau, am 3.3.1991, am Sonntag, Esoterikmesse am Augustaplatz in Baden-Baden. Und ich war dort, habe mich informiert, wieder mal informiert, habe mir Material mitgenommen, um in meiner Spiritualität sozusagen ein bisschen zu wachsen und Erfahrungen zu sammeln. Und ich laufe da aus diesem Kongresshaus hinaus in die Arme von ein paar Geschwistern damals, vom Gospelhaus, damals Freien Christengemeinde. Wir haben miteinander geredet und letztendlich haben wir zusammen gebetet und ich habe mein Leben dort am Augustaplatz Gott übergeben. Und ich habe gespürt, der Friede, der von Gott kommt. Und er ist in mich gekommen, dort auf der Straße. Und nicht mehr bis heute gegangen. Ich lernte den Frieden kennen, den Gott schenkt, wenn der Friedefürst in dein und in mein Herz kommt. So, wo ist jetzt das Friedensreich, von dem Jesaja 9 gesprochen hat? Zuallererst, wie ich es mal berichtet habe, nach meiner Erfahrung, in uns. Wenn er mit seinem Geist in uns kommt, breitet sich sein Friede aus. Wir haben Frieden mit Gott. Aber genau diese Frage gab es damals schon, als Jesus unterwegs war. Wo ist dein Friedensreich? Wo ist dein Reich? Und in Lukas 17 antwortet er den Pharisäern. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Da, wo Jesus ist, da, wo du bist und Frieden mit Gott hast, da ist das Reich Gottes, da ist das Friedensreich Gottes. Und da, wo wir hinkommen und die Menschen spüren das, Die Menschen spüren das. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Ich nehme euch kurz mit in die Weihnachtsgeschichte, zumindest ein kleiner Teil davon. Als die Engel bei den Hirten waren, in Lobgesang ausgebrochen sind. Lukas 2, Vers 13. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden. In den Menschen seines Wohlgefallens. Oftmals, wenn so heutzutage das zitiert wird, die Verse oder einfach dieser Spruch über die Weihnachtszeit, hört es manchmal bei auf Erden auf: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Oder Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Habe ich schon öfters gehört, wird sogar gesungen, aber das stimmt nicht. Gott sagt nicht Herrlichkeit Gott in der Höhe oder der Engel und Friede auf Erden, sondern Friede auf Erden in den Menschen, die mir dienen, die sich meiner Herrschaft unterstellen. Es kommt sogar noch krasser. In Matthäus 10 sagt Jesus ab Vers 34, meint nur nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Nein, ich bringe Kampf. Jesus, der Fürst des Friedens, sagt, es ist nicht mein Job, Frieden auf die Erde zu bringen. Weiter geht's, ich werde Vater und Sohn, Mutter und Tochter, Schwiegertochter und Schwiegermutter gegeneinander aufbringen. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Boah, das ist aber hart. Das ist aber krass. Also, was ich damit ausdrücken will, und darum geht es ja, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen für den Weltfrieden, für die vielen Leute, die demonstrieren für den Weltfrieden. Natürlich beten wir auch für Frieden, gar keine Frage. Aber das Reich Gottes, das Friedensreich Jesu ist nicht von dieser Welt. Wir leben in einer zerrütteten, gefallenen Welt. Aber durch die Wiedergeburt, wenn wir Ja sagen zu Jesus und unser Geist wird wiedergeboren in dieses Friedensreich hinein, dann leben wir zwar in der Welt, aber auch in dem Friedensreich Gottes, das da ist. Und der Friede Gottes kommt in diese Welt durch uns. In Johannes 14 sagt Jesus ab Vers 27, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Der Friede Gottes breitet sich aus, wenn wir Ja sagen zu Jesus und wir dem Frieden die Möglichkeit und die Chance geben, dass er sich ausbreitet. Jesus kommt und bringt Friede. Hey, wenn du Friede mit Gott hast, es macht so viel aus. Wenn Friede mit Gott, es macht alles aus. Der Friedefürst ist gekommen und bietet uns Friede mit Gott, Versöhnung. Ist das nicht stark? Ist das nicht großartig? Und wir hören jetzt ein Lied und einen Teil des Liedes, in dem dies zum Ausdruck kommt, in Friede mit Gott. Frieden Gottes breitet sich aus. Und ich wünsche dir Frieden mit Gott. Der Friede Gottes in unserem Leben hat Auswirkungen. Und so komme ich zum Punkt 2. Jesus macht Friede unter uns. Zumindest ist das ein Plan. Die Grundlage ist, dass wir Frieden mit Gott haben. Da, wo Friede mit Gott ist, da, wo Friede ist, da ist Einheit. Und wenn der Friedefürst in uns regiert, dann hat es Auswirkungen. Aber letztendlich liegt es immer noch an uns, wie wir uns in diesem Friedensreich verhalten. Und ich habe jetzt ein paar Bibelstellen dabei, die gehe ich jetzt mit euch durch, weil es uns was aufzeigt. In Markus 9, Vers 50 heißt es, das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Der zweite Teil von dem Satz unterstreicht jetzt eigentlich gar nicht das erste, sondern Jesus fügt einfach hier hinzu, haltet Frieden untereinander. In 2. Korinther 13, Vers 11 heißt es, im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Haltet Frieden. Daran ist eine Verheißung geknüpft. Dann wird Gott mit euch sein. Es geht weiter in 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. Oha, was für scharfe Worte. Und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Immer wieder die Aufforderung, Frieden untereinander zu halten. In Hebräer 12 heißt es, setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Was ist denn das für eine Aussage? Reicht es nicht, wenn ich mal im Gottesdienst meine Hand heb und sage, okay, Jesus, ich will dir folgen? Mit jedem Menschen in Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Boah, krasse Aussage, über die man mal nachdenken muss. Und in Römer 12 heißt es, soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. So viele Bibelstellen über Frieden, dass wir aufgefordert sind, die wir diesen Frieden von Gott haben, diesen Frieden an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Es ist wichtig, diese Bibelstellen machen deutlich, dass Beziehung und Friede untereinander eine zentrale und ganz entscheidende Rolle spielen. Haltet Frieden untereinander und in dieser Zeit mehr denn je. Auch wenn wir verschiedene Meinungen haben, verschiedene Ansichten sind, ist die eindrückliche Mahnung von Jesus, haltet Frieden. Hey, Gott liebt den neben dir genau so wie dich und umgekehrt. Ihr lieben Eltern, wie geht's euch, wenn eure Kinder sich die Köpfe einhauen gegenseitig? Wie geht es euch, wenn die sich gegenseitig verletzen und wehtun? Das tut doch den Eltern auch weh. Gott liebt jeden von uns und er will nicht, dass seine Kinder verletzt werden. Er will nicht, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Aber es geht noch weiter. Das war es noch gar nicht, es wird noch krasser. Was sagt das Neue Testament zu Unfrieden und Streit? 1. Korinther 6, Vers 7. Schlimm genug, dass ihr euch überhaupt auf einen Rechtsstreit einlasst. Da war Streit unter den Geschwistern. Weshalb ertragt ihr es nicht lieber, wenn man euch Unrecht tut? Und warum nehmt ihr nicht eher Nachteile in Kauf, anstatt auf euer Recht zu pochen? Hey, das geht doch gar nicht in der heutigen Zeit, Nachteile in Kauf zu nehmen, um des Friedens willen. Immerhin bestimme ich und ich bestimme mein Leben. Ich habe das Sagen oder nicht. Schwieriges Thema in der heutigen Zeit. Ich möchte euch aus diesem Grund ein Beispiel aus Lukas 9 vorlesen, wie Jesus mit Dingen umgegangen ist. Ich lese aus Lukas 9, Vers 52. Jesus war ja viel unterwegs mit seinen Jüngern. Und er hat einen Auftrag, wieder nach Jerusalem zurückzugehen. Und dieser Weg hat durch Samarien durchgeführt. Die standen sich nicht so gut. Wenn jemand von Jerusalem weggegangen ist, war das schön, weil das ja, er hat sich von Jerusalem weggewendet. Aber wenn jemand nach Jerusalem gegangen ist, die da im Clinch lagen, das fanden die Samariter richtig scheiße und deswegen durfte Jesus dann in kein Hotel, in keine Herberge und nichts. So, also, unterwegs schickte er Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und er wollte dort für eine Unterkunft sorgen. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Hey, Jesus, der Sohn Gottes, der ja dort auch Wunder getan hat. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie: Herr, das brauchst du dir nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Yeah! Gedanken von uns Menschen mit der Autorität und Kraft Gottes. Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie scharf zurecht. Er hat sozusagen mit ihnen geschimpft. Hey, geht's noch? Und was hat Jesus gemacht? Er hat die Bewohner von Samarien herzitiert und hat mit ihnen Disput angefangen. Was soll das? Nee, hat er überhaupt nicht gemacht. Ich sag's euch, was er gemacht hat. Dann gingen sie in ein anderes Dorf. Das war die Reaktion von der Ablehnung von Jesus, dem Sohn Gottes. Jesus hätte so verletzt sein können. Manchmal, oder ich denke, manchmal dürfen wir lernen, uns selber zu überwinden. Rechthaberei sein zu lassen. Ein Verletztsein sein zu lassen. Und einfach weiterzugehen, sozusagen in das nächste Dorf. Aber heutzutage, wir sind ja in so einer liberalen Gesellschaft, wir können und dürfen ja alles und wir haben ja alle Freiheiten. Warum soll ich mir von jemand anderem was sagen lassen? Und wenn einem etwas nicht passt, geht man halt notfalls in eine andere Gemeinde, anstatt seinen Charakter formen zu lassen. Wenn Dinge in unser Leben kommen, wo uns nicht passen, ist es manchmal einfach an der Zeit, und uns formen zu lassen. Ja, ich weiß, das tut weh. Und wenn ein Edelstein geschliffen wird, das ist nicht schön für den Stein und er hat Abrieb. Aber wir kommen nicht dran vorbei. Wenn wir wollen, dass Gott aus uns, wie soll ich sagen, dass er uns einfach unsere Persönlichkeit formt, kommen wir an schmerzhaften Augenblicken, glaube ich, nicht vorbei. Ich kenne es aus meinem Leben zumindest so, weil Gott uns in eine Persönlichkeit formen will, die ihm ähnlicher macht. Es geht gar nicht um mich im Reich Gottes, überhaupt nicht. Von wem lässt du dir was sagen? Kannst du dich unterordnen? Unterordnung ist gebraucht Gott, oder ich sage es mal so, es ist ein wichtiges Werkzeug für Gott, um dich zu schleifen. Wer sich nicht unterordnen kann, kann niemals leiten. Jesus darf mir vielleicht was sagen, aber nein, es gibt einen super Ausspruch von Johannes dem Täufer, wo er Jesus sieht, sagt er, ey, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Und das meine ich hier auf unser inneres Ich bezogen, dass unser altes Ich mit seinem Stolz, mit seinem Ich will aber zurücktritt und Jesus den Raum gibt. Christus lebt in mir. Wenn wir getauft sind, ist doch Christus in uns auferstanden und unser altes Ich ist begraben. Und es bleibt unten, ich weiß, es will immer wieder hochkommen, aber grundsätzlich ist es begraben, so Christus lebt in mir. So, Und dein Ich, wo ist es denn jetzt? Wenn wir verletzt werden und es kommt vor, theoretisch, wenn dein altes Ich sowieso begraben ist, wird ja Jesus verletzt und er hat eh allen Schmerz getragen, dann brauchen wir nicht Verletzungen mit uns rumtragen und brauchen nicht beleidigt sein. Friede, Fürst, komm du mit deinem Frieden in mein Herz. Und das brauchen wir im Alltag auch immer wieder, dieses Gebet oder dieses Ausstrecken, gerade in herausfordernden Situationen. Ich komme zum Punkt 3 und will noch einen Ausblick geben. Punkt 3, das zukünftige Friedensreich. In Offenbarung 21 heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Was für grandiose Aussichten für die, die diesen Frieden Gottes in sich haben, die Ja gesagt haben. Und diesen Frieden sich ausbreiten lassen und diesen Frieden halten mit seinen Mitmenschen. Wir werden Anteil haben, was wir jetzt schon haben, aber dann wird es sichtbar sein und erlebbar in der Gegenwart Gottes, dieses zukünftige Friedensreich, von dem Jesaja schon spricht. Hier auf einer anderen Ebene, aber dann erlebbar in der Gegenwart und Gemeinschaft mit Gottes ewiger Frieden. Ist es nicht grandios? Lasst euch durch diese verrückte Zeit nicht durcheinander bringen. Seid fest. Was wissen wir, was morgen kommt? Haltet diesen Frieden. Und wenn die Meinungen auseinandergehen und die Wellen und die Stürme toben, haltet Frieden. Untereinander, das ist das Gebot, das Jesus am meisten interessiert, nachdem die Beziehung mit ihm stimmt. Und ich möchte mal fragen, ob heute Morgen jemand da ist, der nicht hundertprozentig weiß, ob er in diesem ewigen Friedensreich mal dabei sein wird, am Tisch sitzen, in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Wenn du deinen Frieden verloren hast, vielleicht auch. Es geht so schnell in unserem Alltag, wenn wir nicht aufpassen und uns durch das Getöse hin und her werfen lassen. Deswegen möchte ich fragen und ich möchte dann für diesen Frieden auch beten. Ist jemand da, der sich danach sehnt und sagt, ja, Jesus, mit dir will ich in diesem ewigen Reich leben. Aber nicht erst dort, schon jetzt strecke ich meine Hand zu dir aus und sage, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Nimm mich mit, sei du der Friedefürst in meinem Leben. Dankeschön. Noch jemand da? Dankeschön. Fürst des Friedens, danke, dass du da bist. Kommt, lasst uns doch mal zusammen aufstehen. Wir wollen abschließend ein Gebet sprechen. Danke, Jesus, dass du Frieden in mein Leben bringst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und alle Sünde ausgetilgt hast. Sei du der Herr meines Lebens. Ich möchte in deinem Friedensreich auf ewig leben. Amen. Amen. Und wenn wir jetzt das Lied noch singen, nutz diese Zeit und bet diesen Fürst des Friedens an und bring zum Ausdruck, wie sehr du das schätzt, dass er Frieden mit dir gemacht hat.